Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Super leckere Äpfel, Himbeeren, Brombeeren, all das kann man ernten. Und zwar nicht nur draußen auf dem Feld sozusagen, sondern auch im Garten, im Kleingarten oder auch auf dem Balkon zu Hause. Und was schmeckt besser als eigenes Obst oder eigenes Gemüse aus dem eigenen Anbau? Heute soll es gehen um Obstgehölze, um Obststräucher. Ich bin dazu in der Baumschule Kevel. Die Baumschule Kevel, die ist in Eldachsen zu finden. Eldachsen wiederum ist ein Stadtteil von Springe. Und Springe liegt am Deister in der Region Hannover, sodass alle, die uns jetzt hören, auch ungefähr wissen, wo wir das aufgezeichnet haben. Bei mir ist Susanne Matitzka, Gärtnerin in der Baumschule Kevel. Hallo Susanne, guten
Hallo,
Tag.
Hallo Ralf.
Ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Ich bin, ja, Susanne hat es schon angesagt, Ralf Walter, NDR 1 Niedersachsen, Redakteur und zuständig für alles, was so rund um Garten zu tun hat, um Pflanzen und so weiter und so fort. Und heute soll es eben gehen um Obststräucher und um Obstgehölze. Hier vor mir eine wunderschöne Himbeere, rote Früchte dran, ja. Sag doch mal, Susanne, was haben wir denn da für eine Himbeere? Das ist also eine in einem Topf, die ich kaufen kann natürlich.
Diese Himbeere ist eine Brombeere, Ralf.
Da fängt es ja schon
da
mal gut an.
Da geht es schon mal gut aber, los.
So ähnlich sieht sie ja schon aus.
Ja, ne? Aber Beere die Früchte werden mit der Zeit dann noch dunkler.
Okay, also klar, wusste ich doch, das ist eine Brombeere. Sie hat auch einen schönen Namen, Loch Ness. Eine dornlose Brombeere, also da kann ich mich nicht pieksen. Warum heißt die Loch Ness?
Ja, das sind meistens englische Züchtungen und dadurch ergibt sich dann der Name daraus.
Also man muss jetzt nicht Angst haben, wenn man den Garten hat, dass plötzlich noch ein Ungeheuer auftaucht aus den Tiefen des Bodens. Ja, wodurch zeichnet sich diese Brombeere aus? Was macht die so empfehlenswert vielleicht?
Bei den Brombeeren war es immer schwierig mit den Dornlosen. Die gab es und die waren nicht besonders lecker.
Das heißt, das musste rausgezüchtet werden, bis man so weit ist, dass man eine Dornlose hat. Der Vorteil ist halt, ich tue mir nicht weh, wenn ich an der Pflanze rumhantiere. Gut, die ist jetzt ungefähr so 1,30 Meter, weiß ich nicht, 30 groß.
Ja. Ja.
Und im Herbst ist das der ideale Zeitpunkt, um so eine Brombeere in den Boden zu bringen?
Ja, denn der Boden ist noch warm und die können anfangen, Wurzeln zu machen über Winter in diesem warmen Boden und haben es dann im Frühjahr leichter, weil sie dann mit frischer Kraft nach oben wachsen können und sich nicht um die Wurzelbildung kümmern müssen.
Aber ich könnte auch, wenn ich mir im Frühjahr so etwas kaufen will, so eine Loch Ness, ist auch kein großes Problem. Die pflanze ich dann ein und fertig ist und die wächst auch ein. Trägt die dann gleich im ersten Jahr ordentlich Früchte oder muss ich da ein bisschen warten?
Die Containerwagen tragen im ersten Jahr schon Früchte. Die sind dann so vorbereitet, dass es gleich losgehen kann mit dem Wachsen und dem Ernten.
Gut, gleich loslegen wollen wir jetzt auch. Ich nehme mal diese kleine Loch Ness. Und wir gehen mal und pflanzen die. Das ist ja auch immer wichtig, dass sie richtig gepflanzt werden. Diese Obststräucher, muss ich da irgendwas ganz Besonderes beachten beim Pflanzen?
Beim Pflanzen muss man darauf achten, dass das Loch tief und breit genug ist.
Was
immer doppelt so tief und doppelt so breit wie der Ballen.
Also jetzt einen halben Meter tief?
Einen halben Meter muss es nicht sein. Das sind ja hier mal gerade 20, also 40 Zentimeter tief. Mhm. Dass man sie auch nicht zu tief verbuddelt. Topfende, also wo die Erde zu Ende ist, ist dann auch Pflanzende.
Also Abschluss, Bodenabschluss sozusagen. Muss ich auch noch irgendwas schneiden vorher?
Nein.
Einfach so rausnehmen?
An den Containerwaren nicht.
Nicht schneiden. So, okay. Dann gib mir doch mal diesen schönen Spaten. Ey, was haben wir denn hier?
Harten Boden.
Harten Boden. Dann,
Ja, das ist
so. Naja, man müht sich so ein bisschen. Ah, ich glaube hier vorne. Hier. Ah, hier ist es angenehmer.
Da ist jetzt besser.
Jawohl. So, und jetzt haben wir ungefähr hier, also ich schaufel mal kräftig. Es geht auch gleich schon in die Arme, aber irgendwann ist der Erfolg ja da. So, das reicht?
Das reicht.
Das reicht.
Das ist breit genug und tief genug.
Gut, dann nehmen wir mal Loch Ness.
Jetzt gucken wir erstmal, ob der Ballen feucht genug ist.
Aha, der muss also vorher in Wasser gehalten werden.
Wir topfen sie aus. Fühlen. Aha.
Und reicht
der Ballen ist feucht genug. Dann verletzt man ein bisschen die Wurzeln.
Das heißt, man reißt die so auf
und
an der Seite.
Reißt das so auf.
Was hat das für einen Vorteil?
Die Wurzeln sind verletzt und wachsen an der Stelle weiter.
Oh weia, man muss der Pflanze wehtun, damit es ihr gut geht hinterher.
Ja. Das können die aber gut vertragen.
Gut, aber obenrum muss nichts geschnitten werden.
Obenrum schneiden wir erstmal nicht.
So, jetzt ist sie dann aufgerissen ringsrum.
Genau, dann wird abgerandelt. Das bedeutet, wenn da oben so ein Unkrautrand drauf ist, den nimmt man dann runter.
Mhm. Und jetzt kommt sie rein in das von mir gegrabene Loch. So
ist sie reingesetzt.
Und wieder Erde drauf.
Jetzt schmeißen wir das Loch zu.
Wir schmeißen, also ich schmeiße, danke.
Ja.
Danke, ich schmeiße.
Schön mal anderen bei der Arbeit zuzugucken.
Oh, ja, toll. Aber was macht man nicht alles? Und es macht ja auch Spaß. Und wann kann ich ernten? Im nächsten Jahr dann, wenn ich im Herbst gepflanzt habe?
Ja, ja, ne? Dann geht's schon los.
Und da muss ich auch nochmal irgendwann im Frühjahr zurückschneiden oder einfach nur wachsen
dann
lassen?
Dann zurückschneiden die Ruten, die getragen haben.
Die Ruten,
also wo was dran gesessen hat, das wird weggeschnitten. Was neu gewachsen ist, wird hochgezogen.
Gut. Und wie lange bringt die Früchte? 10 Jahre, 20 Jahre?
Die sind langlebig, Brombeeren. Bei Brombeeren empfiehlt es sich auch, so ein Fächerspalier zu machen, weil das sonst so ein heilloses Durcheinander ergibt. Und dann weiß man gar nicht mehr, welche Route hat getragen, welche nicht. Dann ist das ein bisschen übersichtlicher und man kann auch besser ernten.
Gut. Und Krankheiten, haben die irgendwelche Probleme mit Krankheiten?
Ja, oder? Die Brombeergallmilbe, aber auch da sind die Sorten jetzt schon ziemlich resistent gegen.
Mal hier Spaten in den Boden, denn unsere große Loch Ness, unsere Brombeere, braucht noch ein bisschen was Nasses. Ne?
Ja, jetzt die muss wir mal angießen.
Ja, dann ich habe gegraben, dann hol du mal bitte das Wasser.
Ja, ich hol mal das Wasser.
Ständig alles. Ne? So, da steht sie, unsere Loch Ness, frisch gepflanzt, grüne Blätter, rote Früchte. Darf ich mal eine abmachen?
Ja.
So. Ah. Ja, ja, mach ein bisschen fruchtig.
Ja, ich gieße jetzt mal an.
Einfach so 5 Liter drauf? Oder?
Ja, bei den trockenen Böden.
Da brauchen die Pflanzen ordentlich Wasser. Ja. Und ja, wenn sie dann ordentlich eingewurzelt ist, einmal in der Woche gießen oder wenn die Blätter schlappen? Wie?
Nein, einmal in der Woche immer noch bis zum Blattfall dann im Herbst. Mhm. Über Winter brauchen sie dann kein Wasser mehr.
Gut, wie gesund sind diese Pflanzen? Also ich meine jetzt nicht die Pflanzengesundheit, sondern für uns Menschen.
Brombeeren haben einen hohen Vitamin-C-Gehalt, haben viele Pflanzenhilfsstoffe damit drin.
Also ich tue meinem Körper ordentlich was Gutes damit.
Mit allem Beerenobst.
Ja, mit allem Beerenobst. Und wir gucken gleich mal weiter auf die Himbeeren.
Ja.
Da gibt es ja die Sommerhimbeeren und die Herbsthimbeeren.
Genau.
Und den kleinen Himbeerkäfer, der fliegt. Was sagt uns das?
Das sagt uns, dass die Sommerhimbeeren eben gerne diese kleinen Maden von dem Himbeerkäfer haben.
Das heißt, der fliegt in die Blüte, legt sein
Ei ab und ist dann nachher in der Frucht zu sehen. Die Herbsthimbeeren haben dieses Problem nicht. Der ist dann mit seiner Entwicklung durch.
Das heißt, der Himbeerkäfer ist weg.
Der ist weg und man hat nur die schönen Früchte.
Also
darum sind die Herbsthimbeeren auch wirklich empfehlenswerter.
Für den normalen Verbraucher, der gerne madenlose oder larvenlose Himbeeren ist. Und welche Sorten wären da zu empfehlen?
Bei da den gibt Herbsthimbeeren es zum Beispiel? Verschiedene. Also der Klassiker ist Autumn Bliss. Mhm. Ist auch eine gute Einsteigersorte, weil die so kurztriebig ist, dass man kein Gerüst bauen muss.
Aha, also der kommt so durch die Gegend und bleibt auch stabil stehen.
Da muss man nicht so ein Gerüst dran bauen.
Und wenn ich nun sage, ach Mensch, Himbeerkäfer ist mir egal, ich möchte doch eine Sommerhimbeere haben, weil ich möchte früh ernten. Was
dann
wäre da deine Empfehlung?
Schönemann oder Willamette.
Schönemann oder Willamette.
Schönemann ist eine ganz alte, bewährte Sorte. Man sollte bei den Himbeeren dann darauf achten, dass sie keine Rutenkrankheit bekommen. Das sind die Sorten, die ich eben genannt habe. Die bekommen die nicht.
Und wie sieht das dann aus, so eine Rutenkrankheit? Woran erkenne ich das?
Werden die Himbeerruten, also dieser Stock, der da oder der Trieb, der aus der Erde kommt.
Ja, so beschreibt die Fachfrau das.
Der verfärbt sich dann bräunlich.
Aha, und dann weiß
ich, das war's. Welke und keine Früchte.
Und dann ist sie auch verloren und ich muss sie entsorgen und mir eine neue holen.
Genau, aber nicht wieder an die gleiche Stelle pflanzen.
Ah, also wie bei den Rosen genauso, die Himbeeren nicht wieder an dieselbe Stelle pflanzen. Gilt das für alle Beerensträucher?
Ja, auch für die Brombeere auch.
Mhm. Gut, und die Himbeere ist auch super gesund. Die hat auch ordentlich was drin für uns Menschen, damit es uns auch gut geht über das Jahr. Erntezeit bei der Herbsthimbeere ist der Herbst, aber wann geht es denn los? Ende August?
Ende August ist der September. Die Sommerhimbeeren erntet man dann so im Juni, Juli. Und wie gesagt, der Unterschied ist eben auch noch, wie man sie behandeln muss. Die Sommerhimbeere steht am Spalier, muss also festgebunden werden. Dann, wenn die Ernte vorbei ist, schneidet man die abgetragenen Ruten weg. Sucht sich kräftige neue Ruten von unten und zieht die dann hoch. Diesen ganzen Aufwand hat man mit der Herbsthimbeere nicht. Man pflanzt sie ein, sie wächst, sie trägt und wenn der Garten winterfest gemacht wird, wird sie bodennah abgeschnitten.
Also ratzeputz, alles weg und im nächsten Jahr kommt alles wieder neu. Also einfacher geht es ja eigentlich nicht.
Nein.
Also wenn ich mir keine großen Gedanken machen will, wenn ich madenfreie Früchte haben will, ist die Herbsthimbeere genau die richtige.
Genau.
Wir gehen mal rüber zu den Stachelbeeren. 80.000 Tonnen werden im Jahr geerntet, habe ich gelesen. Das ist aber, glaube ich, eher so aus dem Erwerbsanbau. Stimmt's?
Ja.
Denn in den Privat- und Hausgärten, ja, da sind die Stachelbeeren nicht so häufig anzutreffen. Warum eigentlich nicht?
Einmal, weil sie, wie der Name schon sagt, Stacheln haben. Die Leute haben da so ein bisschen Sorge beim Pflücken. Viele haben Sorge mit Kindern, dass da was passiert. Aber die sind wirklich kleine, zarte Stacheln. Das geht schon.
Ja, und die sind auch total gesund. Die haben viel Vitamin C, Vitamin E, dazu noch viele Mineralstoffe. Ja, wie zum Beispiel Kalium, Calcium, Magnesium und ja, die auch bei den anderen Beerensträuchern schon angesprochenen Ballaststoffe, die für uns auch sehr wichtig sind. Was ist noch auf der positiven Seite für die Stachelbeeren zu nennen, Susanne?
Die Stachelbeeren sind vom Standort her nicht so anspruchsvoll. Die können auch im Halbschatten stehen. Man muss also nicht den ganz sonnigen Platz auswählen. Und sie sind vom Schnitt her sehr einfach.
Das wollen wir ja haben, einfachen Schnitt.
Einfachen Schnitt.
Also was heißt das, wieder alles runterschneiden?
Nee, so einfach ist es diesmal nicht. Aber immer alte Getragenes raus und so 5 Triebe stehen lassen, die dann vielleicht noch ein bisschen einkürzen. Mhm. Dann geht die Ernte auch. Sie werden nicht so groß.
Das heißt,
nehmen
so
auch nicht
Meter
so viel Platz weg.
Wie groß werden die dann?
Ja, so einen Meter
okay
höher werden sie
nicht. Und wie muss der Boden sein? Ganz normaler Gartenboden oder eher ein bisschen sauer?
Es kann ein bisschen sauer sein. Normaler Gartenboden reicht auch auf. Ganz wichtig, keine Staunässe und keine Verdichtungen. Da muss man dann achten, wenn man sie im Kübel zieht, dass man sie wirklich nicht ertränkt.
Das heißt, dann faulen die Wurzeln, wenn
dann faulen sie weg.
Pech habe, weg. Und dann ja, ist vorbei mit meinem Obsttraum auf dem Balkon oder im Garten. Es gibt ja auch den amerikanischen Stachelbeermehltau. Ist der bei uns auch weit verbreitet?
Die Sorten, die zurzeit auf dem Markt sind, sind mehltaufest.
Also die werden nicht von
die
dem
werden
befallen?
Die werden von diesem Stachelmehltau nicht mehr befallen. Das war früher so, da war der komplette Strauch befallen, Blätter, Früchte. Da ist die ganze Ernte ausgefallen. Aber die Sorten, die heute auf dem Markt sind, sind da sicher.
Gut. Und gepflanzt, wie das, was wir auch gerade gemacht haben,
ja.
Das ist, glaube ich, so eine ganz normale Standardsache immer. Vielleicht kannst du es nochmal sagen, wenn der Topf 30 cm hoch ist, wie tief muss das sein?
60 cm tief, also immer doppelt so tief, doppelt so breit. Dann lockere Erde wieder unten einfüllen.
Und vielleicht auch im Boden noch ein bisschen
lockern, je nachdem, wie es unten aussieht.
Damit das Wasser gut abfließen kann.
Dann nur so tief pflanzen, wie die Pflanze gestanden hat. Auf keinen Fall verbuddeln. Das ist auch ganz wichtig. Und bei Beerensträuchern wie Brombeere, Himbeere, Stachelbeere, Johannisbeere empfiehlt es sich, eine Mulchschicht drauf zu machen, weil die sehr oberflächliche Wurzeln haben und das sonst sehr austrocknet.
So, wir haben ja die Stachelbeeren gerade schon angesprochen, aber wir haben noch keine Sorten genannt. Also was wäre denn dein Tipp für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer, wenn sie sich eine Stachelbeere in den Garten setzen wollen oder auch zu Hause auf dem Balkon in den Kübel?
Also Mucurinus ist eine grüne, dann gibt es rote Sorten, dann gibt es gelbe Sorten, Invicta, Rixanta. Es gibt auch stachelarme Sorten, Captivata oder Laurel. Aber die stachelarmen Sorten, da muss man wirklich gut schneiden, weil die sonst so vergreisen und dann hat man nur ein paar Jahre Freude daran. Es gibt so eine Grundregel bei den Stachelbeeren, die grünen sind am sauersten. Mhm. Das sind die, die man gut so zum Backen und Einmachen verwenden kann, haben die wenigsten Haare, denn die Früchte sind ja oft leicht behaart. Die gelben sind die süßesten, haben aber mehr Haare. Und die roten Sorten sind wirklich gut als Naschobst geeignet, weil sie nicht alle auf einmal reif werden, sondern so nach und nach.
Da habe ich also über eine gewisse zeitliche Distanz immer wieder leckere Früchte, an denen ich mich erfreuen kann. Ich kann Stachelbeerkuchen machen und was weiß ich nicht noch alles. Also wenn man so etwas hat, man hat da tatsächlich ordentlich was von.
Ja. Ne?
Es macht Spaß, die wachsen gut an und alles, was wir jetzt gerade schon genannt haben, geht ja auch im Kübel. Also wenn ich keinen Garten habe, sondern einen Balkon, kann ich mir das auch auf den Balkon stellen. Müsste der dann total in der Sonne liegen, der Balkon idealerweise?
Ja.
Das haben die also ja auf alle Fälle gern. Richtig Sonne, so viel wie es geht.
Dann muss man vor allen Dingen mit dem Wasser aufpassen. Wie gesagt, nicht vergießen, aber auch ausreichend Wasser draufgeben.
Okay, Heidelbeeren. Habe ich auch im Kübel. 4 verschiedene Sorten und die sind ja ganz gut geworden. Also wir hatten ordentlich zu ernten und die Vögel waren auch oft dabei und haben sich da was rausgepickt. Aber ich sehe das nicht ganz so eng. Ich denke immer, naja, wenn die Vögel da sind, die picken ja vielleicht auch mal eine Blattlaus weg und alles andere, was ich vielleicht nicht haben will. Zur Belohnung gibt es dann mal eine Heidelbeere oder was anderes. Also, was sagst du dazu?
Ja, aber bei den Heidelbeeren, also kann man sich auch auf die Vögel verlassen. Wenn die Vögel an die Heidelbeeren gehen, sind sie reif.
Ah ja, also dann kann sie jeder, Anzeiger.
Ja, aber wenn dann zu viele kommen, dann muss man einfach auch mal ein Vogelschutznetz drüberlegen. Dass man nicht gar zu sehr teilen muss mit allen anderen.
Könnte man natürlich machen. Und bei den Heidelbeeren, da ist es aber dann schon entscheidend, dass ich den richtigen Boden, also das richtige Substrat habe. Denn die mögen es schon eher richtig sauer.
Ne? Ja, wie der Name schon sagt, Heidelbeere, sie wachsen gut im Heideboden. Das ist ein saurer Boden mit Sand vermischt.
Mhm. Da kann ich aber Rhododendron-Erde nehmen.
Rhododendron-Erde oder als torffreie Variante kann man Waldhumus nehmen und den mit Rhododendron-Dünger aufdüngen, ein bisschen Sand untermischen, dann funktioniert es.
Gut. Hier steht ja auch so eine schöne Heidelbeere, ein paar Früchte sind auch dran. Ja,
Da ist er ja. Wie heißt die denn? Und was steht hier alles drauf? Patriot oder Patriot heißt
Patriot,
die?
Ja.
Patriot, ja. Hier sind ja an diesen Pflanzkübeln, sage ich mal, immer so kleine Schildchen dran. Darf ich das hier mal abreißen, ohne dass es ganz kaputt geht? Das ist, glaube ich, immer... Oh Mann, das ging aber auch schon mal einfacher. Richtig doll ziehen?
Mhm. Oh ja, ja.
Ah. Ja, die vereinten Kräften.
Hat den Dreh raus. So, das ist immer so eine ganz kleine, oder was heißt ganz kleine, schon mal die erste Hilfe, wenn ich unterwegs bin und mir etwas kaufen möchte. Dann kann ich mal so ein Schild mir ansehen. Da ist natürlich erstmal so ein tolles Bild drauf von reifen Früchten. Unten schon so eine schöne Schale gefüllt. Und dann habe ich auf der Rückseite mehrere Abbildungen. Auf der einen ist so eine Schere, eine Gartenschere zu sehen. Das heißt?
Sie kann geschnitten werden.
Kann geschnitten werden, muss aber nicht.
Kann geschnitten werden, muss nicht.
Gut. Da ist sie eingepflanzt und sie will angegossen werden.
Genau.
Nicht mit dem Kübel einpflanzen.
Genau.
Das heißt, das machen Menschen, die pflanzen die Beerensträucher mit dem Pflanzkübel?
Ja, es ist immer sehr empfehlenswert, den Leuten zu sagen, dass der Topf entfernt werden muss, bevor gepflanzt wird.
Ja gut, aber wer es tatsächlich nicht weiß.
Ist ja nicht schlimm, kann man ja kurz darauf hinweisen.
Gut. So, Messer, Gabel, Löffel, also man kann
dieses
die Früchte
essbar.
Essen, und zwar nur die Früchte möglichst. Und sie möchte, hier ist so eine Sonne, die ist halb beschattet, also im Halbschatten.
Im Halbschatten stehen.
Ne, dann ist es ja so ein Waldgewächs eigentlich auch, ne? Da waren ja immer ein paar Blätter drüber. Und ja, erntereif, hier ist so eine Hand, die eine Frucht pflückt. Und darunter sind ja Monatsangaben, 7 bis 8, also Juli bis August.
Genau,
da kann ich
die Heidelbeerzeit.
Und sie wird so bis 1,60 Meter hoch. Das sind schon so die ersten interessanten Informationen, die ich auf so einem Kunststoffschildchen lesen kann, damit ich auch weiß, wen ich hier vor mir habe. Jetzt kommt das hier wieder ran, damit die Kunden dann auch später wissen, was es ist. Soll ich gleich mal ein bisschen was rauszupfen? Hier ist so, ich weiß gar nicht, was es ist, aber es gehört da nicht rein.
Genau.
Darf ich mal?
Ja, gerne.
Was ist das denn?
Das ist es.
Naja, wenn wir es beide nicht wissen, ist auch nicht so schlimm.
Ich habe es nicht so richtig.
Naja, ist ja auch Unkraut, das muss man ja nicht so richtig kennen, ne? Soll ja auch weg. So, die muss in sauren Boden rein. Ja.
Die Heidelbeere, finde ich, ist ein bisschen besonders, weil sie auch einen hohen Zierwert hat.
Genau, das Laub färbt sich.
Das Laub färbt sich wunderbar rot und die Blüten sind im Gegensatz zu vielen anderen Beerensträuchern wirklich auch sichtbar und es ist so eine schöne weiße Blüte im Frühjahr.
Also im Frühjahr weiß, im Sommer grüne Blätter und die bläulichen bis schwärzlichen Früchte dran und im Herbst gibt es dann so ein bisschen Indian Summer, da werden die Blätter dann rot und fallen dann irgendwann ab. Gut, welche Sorten wären bei den Heidelbeeren zu empfehlen?
Also es gibt als Klassiker wieder die Blue Crop,
ja, das ist die weit verbreitetste.
Wie gesagt, Patriot ist eine von den neueren Sorten. Darrow ist so eine Liebhabersorte, da werden die Früchte nicht ganz so groß. Und man kann gut eine pflanzen, die ist selbstfruchtend. Aber wenn man mehrere pflanzt, sollte man auch unterschiedliche Sorten nehmen, dann klappt das mit der Befruchtung besser und man hat einfach auch mehr Früchte dann dran.
Gut, ich kann sie, das haben wir ja gesagt, im Kübel kultivieren oder auch in den Garten auspflanzen. Da muss ich auch den Boden ja austauschen mit Rhododendron-Erde oder das, was du schon angesprochen hast, da reinsetzen. Aber ich müsste wahrscheinlich auch so Sperren ringsrum dann anbringen, damit die Wurzeln nicht in den normalen Gartenboden dann weiter vorgehen oder wurzeln die nicht so weit aus.
Die wurzeln dann nicht. Also erstmal muss man nicht so tief und graben, weil das wirklich auch ein Flachwurzler ist. Auch da wieder die Mulchschicht drauf, da um die Feuchtigkeit im Boden zu halten. Und sie hört einfach auf zu wachsen, wenn sie an den anderen Boden kommt. Da muss man keine Sperre einbauen.
Ach so,
gut. Dann lässt es sein.
Auch wieder für den Hobbygärtner,
Hobbygärtnerin. Also schön breit Hilfe. Dann ausheben, vielleicht hier mehr als doppelt so breit wie der Topf ist, sondern kann man schon mal einen Meter Breite machen, aber eine Sperre braucht sie nicht.
Und 1, 2, 3, 4, also meine 4 Pflanzen, die haben echt ausgereicht für 3 Personen, so den Sommer über ordentlich Heidelbeeren zu produzieren. Ja. Das ist so das ja. Limit ungefähr.
Ne? Ja, also für einen 4-Personen-Haushalt sind 2 Heidelbeeren schon eine ganze Menge.
Wir wollen natürlich die Johannisbeeren nicht vergessen. Ich glaube, die sind am gesündesten von allen, oder?
Ja.
Was haben die denn so
drin? Also auch wieder Vitamin C ist überall da drin. Und auch wieder die Hilfsstoffe, viel Calcium und Kalium ist da mit bei, sind wirklich sehr gesund.
Und die Johannisbeeren, was ist da mit dem Boden? Da ist
der ganz normaler Gartenboden. Das ist auch immer so eine Frage, wie sieht denn ganz normaler Gartenboden aus? Er sollte dunkel sein. Wir sind hier in einer Gegend, wo wir sehr lehmhaltige Böden haben. Da muss man also ein bisschen Humus mit einarbeiten.
Gut, und wenn ich das alles selbst nicht habe, muss ich mir das irgendwie kaufen.
Ja,
also genau. Gibt es ja in Säcken abgepackt und dann kann ich den Boden derart verbessern. Ja, und bei den Johannisbeeren natürlich auch die Frage, welche Sorten wären denn da zu empfehlen für den Hobbygärtner,
die Hobbygärtnerin? Wir haben 4 Farben sozusagen. Es gibt weiße, das sind die süßesten. Dann gibt es die weiße Versailler. Dann gibt es rosafarbene. Dann gibt es rote. Da kann man dann überlegen, ob man eine frühere oder eine spätere Sorte nimmt. Das wäre Jonker van Tetz, die frühere, Rovada, die späte. Und dann eben die schwarzen Johannisbeeren, das sind die herbsten. Da gibt es die Sorte Titania, die ist auch mehltaufest.
Titania, das hört sich ja schon
ja, so ein bisschen. Zumindest sind die Früchte groß, denn alle anderen, also die ersten 3 wachsen in Trauben. Und das ist bei schwarzen Johannisbeeren eher nicht so. Die hängen auch gerne mal einzeln im Strauch.
Ah ja. Gut, da muss ich dann ordentlich gucken, dass ich auch alle finde. Blühzeit oder Entwicklungszeit, wann kann ich da ernten?
Juni.
Juni, auch wieder im Juni.
Ja.
Gut, dann haben wir jetzt so alle Obststräucher abgehakt? Oder?
Es gibt ja noch viel.
Es gibt noch ein paar mehr, aber das sind so die gebräuchlichsten, glaube ich.
Das sind die gebräuchlichsten, ja.
Ja, hast du denn noch irgendeinen Geheimtipp für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer?
Wer diesen Umstand mit den Heidelbeeren nicht machen muss, da gibt es die Maibeere oder Kamtschatka-Beere. Die trägt dann im Mai, sieht aus wie eine Heidelbeere, schmeckt wie eine Heidelbeere, ist so ein bisschen länglicher, aber braucht diesen komplizierten Bodentausch dann nicht.
Aha.
Die kann man dann einfach einsetzen. Da muss man aber wirklich 2 Sträucher pflanzen, um für eine Familie genug zu haben.
Also Kamtschatka-Beere wäre mal etwas, was man mal ausprobieren könnte.
Ja, genau.
Jetzt geht es um die etwas größeren Exemplare, um die Obstgehölze. Fangen wir mal mit den Apfelbäumen an vielleicht. Das ist, glaube ich, so das, was am meisten in den Hausgärten und Hobbygärten.
Apfelbäume also werden noch am meisten gepflanzt.
So, hier steht schon mal ein Prachtexemplar, würde ich schon mal sagen, vor mir in einem Kübel. Wie heißt denn unser Äpfelchen hier? Rhapsody wird insgesamt 3 Meter hoch, steht hier drauf. Auch da lohnt sich immer der Blick auf diese angehängten Zettel. Dann weiß man ungefähr, was auf einen zukommt. Rhapsody ist jetzt so, 2 Meter.
Ja. Ne?
Wenn ich so 1,80 Meter fast bin, dann ist der jetzt 2 Meter. Und hat auch schon einige Zweige oder Äste hier gebildet. Aber Früchte sehe ich jetzt noch nicht.
Nein, da braucht er noch so 2 Jahre, bis er trägt. Obwohl er dieses Jahr schon Fruchtholz angesetzt.
Das erkennt
man an diesen Knospen.
Ah, da ist ganz vorne, da sieht man schon
bisschen
so einen
dicker.
Knospenansatz. Ja. Okay. Das heißt, wenn ich mir einen Apfelbaum erstmal in so einem Kübel kaufe und den auspflanze, muss ich oder kann ich nicht erwarten, dass ich im nächsten Jahr gleich 200 Äpfel ernte?
Nein, das dauert immer seine Zeit. Das hängt auch ein bisschen von der Baumform ab, die man pflanzt. Es gibt ja verschiedene. Es gibt die Hochstämme, da ist der Stamm 1,80 Meter lang und dann beginnt die Krone. Dann gibt es Halbstämme, da ist der Stamm 1,20 Meter lang und eben Buschobst und Säulenobst. Die sind dann ziemlich von unten beastet.
Gut, wie lange braucht es denn, bis ich kaufe mir was, so einen Apfelbaum und will doch dann auch bald ernten. Also
ja, der Säulenapfel oder auch das Buschobst fängt nach 2 Jahren an zu tragen. Beim Hochstamm dauert es dann schon noch mal vielleicht 8 Jahre, bis er trägt.
Okay. Ich kann ja auch als Laie so denken, warum soll ich hier in eine Baumschule gehen und mir einen Apfelbaum kaufen? Ich habe doch meine Äpfel im Supermarkt, da sind die Kerne drin. Dann nehme ich mal einen Kern und drücke den in die Erde. Und wenn ich Glück habe und
Ja, wahrscheinlich hat man Glück, wächst daraus dann auch etwas. Aber welche Probleme kann ich da irgendwann mal bekommen?
Das ist dann ein Sämling. Der wird dann wirklich 20 Jahre brauchen, bis er trägt. Und es wird ein richtig großer Apfelbaum bis zu 10 Meter hoch.
Und das möchte man nicht unbedingt im Hobbygarten Nein. haben. Also da würden vielleicht auch die Nachbarn so ein bisschen schimpfen. Also keine gute Idee, aus einem Kern selbst etwas zu ziehen. Man muss elend lange warten, bis die ersten Äpfel da sind und gibt dann ja vielleicht doch auf.
Und man weiß nicht, welche Sorte genau dabei rauskommt.
Genau.
Weil das eben im Saatgut genetisches Lottospiel ist.
Und das wollen wir nicht. Da gehen wir lieber und gucken und kaufen uns gezielt etwas. Wenn ich mir jetzt hier Rapsody einpflanze, wie geht das? Also ich habe da ja unten den Topf wieder dran. Ist das wie bei den Sträuchern?
Genau,
also
das ist immer das gleiche Prinzip. Bei den Apfelbäumen haben wir noch was Besonderes.
Krass dran, dann machen wir mal weg hier so ein bisschen. Ja? Stört ja nicht, ne?
So. Nein. So. Alle Obstgehölze, die veredelt sind, haben einen Knubbel.
Also so eine Veredelungsstelle.
Und das ist die Veredelungsstelle und die muss bei Apfelbäumen außerhalb der Erde sein. Die muss immer oben drauf stehen.
Gut, bei den Rosen ist es genau umgekehrt. Genau. Da muss die Veredelungsstelle so ein paar Finger breit im Gartenboden verschwinden. Das ist dann der erste Frostschutz. Und hier bei den Obstbäumen ist es eben genau andersrum. Dieser Knubbel muss oberhalb des Bodens sein.
Und das muss man auch aufpassen, wenn man mulcht, dass man dann nicht mit der Mulchschicht den in der Erde versenkt. Wie gesagt, da muss man den eben wieder ein bisschen anfassen, hochziehen, dass der Knubbel wieder draußen ist.
Sonst macht sich der Baum, wie der Fachmann oder auch die Fachfrau sagt, frei.
Frei,
das
genau.
Das heißt, der bildet dann
Wurzeln. Der bildet dann Wurzeln und verhält sich dann wie eine Sämlingsunterlage, also wird es ein ordentlicher Hirsch im Garten, wächst auf die 10 Meter hoch.
Also wie der Kern praktisch.
Ja,
das,
genau.
Was wir vorhin hatten, das soll ja vermieden werden. Und diese Unterlage, also das, was vom Knubbel aus gesehen in dem Boden dann ist, also diese Unterlage steuert die Größe später.
Entscheidet über das Wachstum.
Unterlagen und die sorgen halt dafür, dass der Baum entsprechend groß wird oder etwas kleiner bleibt.
Genau.
Was sind das für Unterlagen?
Wir haben hier im Betrieb für Apfel 3 Unterlagen. Wir haben die Sämlingsunterlage für die großen Bäume. Dann haben wir die MM106 Unterlage für die Säulen. Dies ist eine mittelstark wachsende und die schwach wachsende M9er oder M26er, wo die Bäume eben Spalierobst oder Buschbäume von gezogen werden, die so auf 2, je nach Sorte, 2,5 Meter hoch wachsen.
Gut, also die Unterlage steuert das Wachstum meines Baumes. Und ja, natürlich wollen diese Apfelbäume es wahrscheinlich wie alle anderen Obstbäume auch sonnig haben.
Sonnig.
Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Und so muss ich sie
auch pflanzen. Und auch eben nicht zu dicht, wenn man zwei pflanzen will, nicht zu dicht aufeinander stellen. Ne? Selbst bei den Buschbäumen sollten 2 bis 3 Meter dazwischen liegen.
Also Buschbäume wären wieder die so ein bisschen wie Spindel, sage ich immer, so ein bisschen schlanker bleiben und nicht so ausladend. Also die breiten ihre Arme nicht so weit aus. Gut. Die werden dann, aber da kommen wir noch drauf. Jetzt gucken wir nochmal hier auf die Apfelbäume. So für den Hausgarten, für den Anfänger, was wäre da zu empfehlen? Die Sorte Topaz vielleicht?
Topaz ist eine gute Anfängersorte, weil die schorfresistent ist.
Das ist sonst eine
Krankheit. Das ist eine Apfelkrankheit, die befällt das Blatt und den Apfel, dann werden die so ein bisschen unansehnlich. Das ist eine gute Anfängersorte. Wird auch als Baum selber nicht so groß, egal auf welcher Unterlage er steht. Das empfiehlt sich sehr.
Gut, da haben wir Topaz vielleicht als Empfehlung. Und es gibt ja auch viele Menschen, ich gehöre auch dazu, weil hier ist noch was Braunes. Das machen wir eben weg. Hat schon einen abgekriegt, aber wahrscheinlich habe ich da zu viel dran rumgezuppelt. Es gibt ja auch Menschen, die so eine Apfelallergie haben. Also die reagieren dann im Hals so mit so einem Kribbeln und man hat das Gefühl, der Hals zieht sich zu. Aber auch da gibt es ja Sorten, die ja diese Menschen gut essen können.
Ja, eine neuere Sorte ist die Rubinette. Die erinnert so ein bisschen an Cook's Orange vom Geschmack. Dann von den alten Sorten ist es die Ananasrenette. Der Apfel wird nicht so groß, ist richtig zitronengelb fast und ein bisschen säuerlicher. Aber viele vertragen zum Beispiel auch Holsteiner Cook's oder Alkmene. Und gerade von den alten Sorten, Kaiser Wilhelm oder so, wird auch gut vertragen.
Ja, Kaiser Wilhelm wird sich schon richtig altern. Aber wächst wahrscheinlich immer noch gut, ne?
Ja.
Also da hilft auch immer das Gespräch mit der Fachfrau oder mit dem Fachmann in einer Baumschule oder sonst wo, wo ich mir etwas kaufe. Man kann ja auch im Internet sich ein bisschen informieren vorab und geht dann nicht ganz blauäugig vielleicht los und kauft dann vielleicht etwas und sagt sich hinterher, Mensch, hätte ich mal nachgefragt, hätte ich den Fehler jetzt nicht gemacht. Die Birnen hätten wir als nächstes. Birnenbäume im Garten. Ich sehe eigentlich ganz selten noch Birnbäume. Hängt das mit dem Birngitterrost
das
zusammen?
Das hängt mit dem Birngitterrost zusammen. Das ist eine Krankheit, auch erst eine Blattkrankheit. Es gibt erst so Flecken und dann wachsen diese langen Kondylen so auf der Unterseite raus.
Also die Flecken sieht man auf der Oberseite
und bräunlich, unten, rötlich. Ja. Und dann wachsen diese Kondylen nach unten raus. Beim heftigen Befall schwächt es den Baum auch. Hm. Und dadurch ist die Birne da so ein bisschen in Verruf geraten.
Dieser Birngitterrost, der ist im Winter auf dem Wacholder und im Frühjahr zieht er munter um.
Auf die Birne?
Auf die Birne. Also da müsste ich ja.
Und wechselt im Spätsommer wieder auf den Wacholder.
Auf den Wacholder. Also da müsste ich ja, wenn ich doch mir eine Birne in den Garten setzen will, mal rumgehen und gucken, so im Umkreis von, ich glaube, 500 Metern,
ja.
Wer hat da einen Wacholder im Garten? Und
ja, und dann auch noch die richtige. Also es geht ja nicht auf jeden Wacholder, es geht auf den chinesischen und auf den Juniperus sabina.
Okay, dann frage ich also meine Nachbarn und Nachbarinnen, habt ihr diesen chinesischen Wacholder? Und wenn ja, dann nehmt ihn doch bitte weg, denn ich möchte eine Birne pflanzen. Gut, ja, das ist die Theorie. In der Praxis wird es vielleicht nicht so einfach gehen. Also wer seinen Wacholder im Garten hat und den liebt, der wird ihn natürlich nicht wegnehmen. Aber gut, muss ich mir halt überlegen, was mache ich dann, wenn ich trotzdem eine Birne will. Also ich denke ja immer an diesen saftigen Geschmack, wenn man, oder das Gefühl, wenn man da so reinbeißt, ist doch schon ein richtig schönes Erlebnis.
Ne? Birnenbäume ist eine schöne Sache. Sie werden ja auch per se nicht sehr breit, bleiben auch schmal.
Also breit hier, unser Bäumchen, unser Apfelbäumchen ist jetzt so, sage ich mal, einen halben Meter breit im Moment so.
Von ja, das ist gut, der ist ja auch ein bisschen schmaler geschnitten, aber sonst eine Birne kann einen Meter breit werden, aber sie hat eben eher eine hoch aufgebaute Krone. Und im Garten hätte sie gerne einen etwas geschützteren Platz.
Geschützt halt nicht so viel Wind.
Nicht so viel Wind und auch schön sonnig.
Schön sonnig, ja. Hätte ich auch mal gerne. Viel Sonne, auch wenn ich im Garten bin. Und natürlich jetzt wieder die Frage nach den Sorten bei der Birne. Susanne, was würdest du da empfehlen, wenn ich jetzt losziehe und mir eine Birne kaufen möchte?
Ja, wer frühe Sorten mag, das ist der Klassiker Williams Christ. Die haben den Nachteil, man muss sie wirklich gleich essen. Und wenn man die 3 Tage zu spät pflückt, dann ist sie schon mehlig und pampig. Wenn man je später die Birnen reif werden, umso leckerer werden sie.
Wenn ich jetzt pflücke und du sagst, ich darf nicht zu spät, also woran erkenne ich dann den richtigen Pflückzeitpunkt? Bei den Äpfeln ist es, glaube ich, so, wenn ich den Apfel so ein bisschen anhebe und drehe und der löst sich vom Holz, dann ist er okay. Ja,
das ist bei der Birne auch.
Bei der Birne
ist das auch so. Und die Williams darf einfach nicht zu gelb am Baum werden.
Mhm. Gibt es die nicht auch in Flaschen?
Ja. Ist ja einfacher zu halten und Jahreszeit unabhängig.
Ja, und schmeckt auch ein bisschen süßlich wahrscheinlich. Gut, gäbe es noch was jetzt zur Birne von dir? Oder wär's das?
Das wär's zur Birne.
Gut. Kirschen. Mit den Nachbarn ist immer gut Kirschen essen, heißt es, glaube ich, in einem bekannten Sprichwort. Oder nicht gut Kirschen essen, naja, wie auch immer. Bei Kirschen habe ich immer den Eindruck, die werden ja elend groß.
Werden die auch Kirschen auf einer stark wachsenden Unterlage, werden über 10 Meter hoch, haben eine Kronenbreite von bis zu 5 Metern. Und da kommt man ja nun überhaupt nicht mehr mit dem Pflücken ran.
Mit der Leiter und reinklettern dann vielleicht, das ist ein bisschen gefährlich auf Dauer.
Ja, und die Kirschen sitzen dann unten und man selber sitzt im Baum.
Ja.
Das ist dann auch nicht so schlau. Aber es gibt eben auch da diese klein wachsenden Möglichkeiten. Auf schwacher Unterlage, sagen wir, also auf schwächeren Wurzeln, dann wird der Baum nicht so hoch. Es gibt bei den Kirschen jetzt auch schon selbstfruchtende Sorten, dass man nicht 2 Bäume braucht. Und es gibt eine Sorte, die Silvia, die steht eher aufrecht, die steht wie so ein V und wird dann eben auch nicht so breit.
Silvia.
Silvia.
Schöner Frauenname, sollte man sich merken, wenn es um die Kirschen geht. Ja, Standort auch wieder schön
auch sonnig. Ja, sie mögen es auch, ne? Sonnig, auch keine Staunässe, das vertragen die Kirschen auch nicht so gut.
Und wann ernte ich da das erste Mal?
Das hängt davon auch von der Sorte ab. Es gibt also frühe Sorten. Das erste Kirschenwoche heißt das immer so. Es geht also auch so im Juli los mit den Kirschen. Und da gibt es auch die Regel, die frühen teilt man mit den Vögeln, die letzten mit den Würmern. Also die späten dunklen Kirschen sind eben auch immer gerne
befallen.
Ja.
Und wir teilen das gerne mit den Vögeln. Ja, das hast du richtig gesagt. Und wenn man mal so genau hinhört, ab und zu zwitschert es auch. Das ist jetzt ein Auto, das zwitschert ein bisschen anders. Aber ab und zu da oben in dem Baum, da scheinen sich so ein paar Vögel aufzuhalten. Ja, einfach herrlich. In der Natur ist es immer wieder schön und immer wieder spannend. Kirschen, sind wir damit auch durch? Oder hättest du noch einen Tipp?
Nein, das war eigentlich alles.
Gut. Zwetschgen oder Pflaumen? Und da könnte ich mir vorstellen, ja, dass viele sich fragen, wo ist denn da überhaupt der Unterschied? Oder?
Ja, gibt es viele, die sowas nicht wissen. Also ist, botanisch ist es alles eins, kann man sagen.
Alles
also
eine das, Pflaume oder eine Zwetsche?
Zwetsche und Pflaume hat den gleichen botanischen Namen. Mhm. Da unterscheidet es sich nicht, aber die Zwetschen sind halt ein bisschen fester im Fruchtfleisch und die Pflaumen sind weicher. Oftmals ist das, was als Pflaumen verkauft wird, auch eigentlich bei uns dann eine Reneklode. Jetzt ist alles durcheinander.
Zwetschge, Pflaume, Reneklode. Gut, was nehme ich denn, wenn ich einen schönen Kuchen backen will? Welche Sorte?
Hauszwetsche, italienische Zwetsche oder Anna Spät.
Anna Spät?
Anna Spät.
Gibt es auch Anna Früh?
Nein, Anna Spät wird auch mit Spät mit TH geschrieben.
So.
Das kommt von den Spätschen Baumschulen aus Berlin.
Okay, war das auch mal wieder nichts.
Nein.
Und die werden aber auch recht groß, ne?
Ja, aber es gibt sie eben auch, dass wir sie auf schwacher Wurzel veredeln. Die Unterlage heißt Pixie, dann werden sie nicht so groß. Und bei den Spätschen muss man auch...
Nicht so groß heißt dann trotzdem noch zwei, drei
Meter. Das ist für einen Baumschuler ja noch klein.
Da komme ich ja mit der Leiter ringsum gut ran. Also,
genau.
Du wolltest jetzt noch irgendwas sagen zur...
Bei den Zwetschen muss man ein bisschen geduldiger sein. Also die tragen dann nicht so nach 2 Jahren, da muss man dann schon mal 3-4 Jahre warten. Aber Gärtner sind geduldige Menschen.
Gut, aber das muss man ja auch wissen als Kunde dann. Nicht, dass man da steht im nächsten Jahr, guckt auf seine Uhr und sagt sich so, Zwetschge, nun leg mal los. Und dann sagt die aber, na, in 3,5 Jahren kannst du wieder vorbeikommen. Das wird einem aber auch so mitgeteilt.
Das wird eigentlich beim Beratungsgespräch mitgeteilt.
Gut, also nicht nur bei Geldanlage und anderem ist das wichtig, dass man sich auf Fachmänner und Fachfrauen verlässt, sondern auch beim Kauf von Obstgehölzen natürlich. Ja, die großen haben wir jetzt schon angesprochen, die gibt es auch alle als Säule sozusagen oder als Buschbaum. Nicht?
Ja.
Also wenn ich da jetzt keine große Fläche habe, vielleicht keinen eigenen Garten habe oder auch keinen Kleingarten, sondern eine Terrasse oder einen Balkon, dann kann ich mir die auch als Säule kaufen. Säule heißt dann, ich nehme einfach mal hier, neben mir steht ja noch so ein, was ist das, ein einjähriger Apfel oder?
Eine zweijährige Veredelung.
Eine zweijährige Veredelung ist so ungefähr, naja, 1,40 hoch und alles noch ziemlich nah am Stamm dran. Also das ist ja so der Vorteil von diesen Buschbäumen und Säulen.
Von dem Säulenobst,
ne? Genau. Dass sie halt sehr schlank sind, sehr schmal sind. Also ich habe da keine Äste, die 2 Meter breit werden, sondern das hält sich alles sehr im Rahmen.
Und ich habe nicht so Probleme mit dem Schnitt, weil ich die eigentlich gar nicht einkürzen muss. Es gibt Sorten, die werden ein bisschen länger an der Seite. Da muss ich dann alles, was länger als 20 cm ist, abschneiden. Aber größere Schnittkunst brauche ich da nicht.
Gut, wenn die jetzt aber so ein bisschen kompakter und schlanker sind, schlank sein will ja fast jeder, wie viele Früchte sind denn dann da dran? Das kann ja nicht ganz so viel werden.
Doch, das ist eine ganze Menge. Also für einen Frischverzehr im Haushalt reicht es.
Also wieder 2, 3 Personen.
Ja, 3 Personen, da reicht ein Baum.
Ein Baum reicht dann. Na, auf geht's. Also es gibt ja auch diesen Spruch, wenn ich, sage ihn jetzt mal so auf Deutsch, wenn ich jeden Tag einen Apfel esse, dann muss ich nicht zum Arzt. Also ist ja wahrscheinlich auch was dran. Da ist ja auch viel drin in so einem Apfel, was gesund macht und hält.
Genau.
Gut, ich muss den auch mal, wenn er dann in so einem Kübel ist, über die Jahre und bei mir auf dem Balkon steht, auch mal umtopfen und mit frischer Erde versorgen.
Genau, also ich würde, wenn er im Container gekauft wird, würde ich ihn schon in einen Topf pflanzen, der ungefähr 2 Nummern größer ist. Mhm. Dann habe ich erstmal für 3-4 Jahre Ruhe. Da muss ich immer schauen, dass es eben, wie gesagt, mit der Wasserführung vernünftig ist. Der muss auch dann im Frühjahr gedüngt werden, weil er eben keine Möglichkeit hat, sich anderweitig die Nährstoffe zu holen. Und dann alle 4 Jahre dann auch wirklich in einen größeren Kübel. Oder man quält ihn ein bisschen, nimmt ihn raus, beschneidet die Wurzeln, schüttet die Erde aus, dann kann man nochmal wieder in den gleichen Kübel setzen.
Okay.
Aber das geht sehr aufs Wachstum und geht auch auf die Frucht.
Also dann lieber mal ein bisschen investieren. Und aus dem kleinen Kübel, ich beug mich mal runter hier, das ist so ein, ja, so ein, weiß nicht, 5 Liter?
7,5.
7,5, also okay. So ein Wischeimer hat 10 Liter, dann weiß man ungefähr, der hier ist eine kleine Nummer kleiner. Und dann da noch ein bisschen drin lassen und dann im nächsten Jahr
umtopfen.
Und da hat man Freude am Apfel. Aber es gibt ja nicht nur die Apfelbäumchen als Säulenobst, sondern auch andere. So also könnte man auch mal versuchen, aber Apfel ist so am ertragreichsten.
Aus meiner Erfahrung funktioniert das mit der Säulenform am besten beim Apfel.
Okay. Und da gibt es auch wieder unterschiedliche Sorten natürlich, je nach Geschmack kann ich mir.
Geschmacklich liegen sie alle so süß-säuerlich. Hm. Es gibt dann verschiedene Farben, grüngrundige mit roter Backe, gestreifte, der Flamenco, das ist so ein ganz gestreifter Apfel.
Flamenco,
dann,
hey.
Dann gibt es den Red River, das ist ein ganz dunkelroter Apfel, erinnert an Ingrid Marie. Ja, aber es gibt eben nicht die bekannten Sorten, als Säule. Aha. Es sind eigene Sorten.
Also ich kann nicht sagen, wie vorhin schon angesprochen, die Rubinette hätte ich gerne als Säule. Gibt's
das nicht. Funktioniert nicht, den gibt es dann nur als Buschbaum, der halt ein bisschen breiter wird.
Ja, das Pflanzen hatten wir ja schon angesprochen. Das heißt, die sind ja im Kübel, die müssen ja nicht gepflanzt werden. Die werden nur umgetopft. Und wenn ich den halt auf der Terrasse stehen habe und es wird irgendwann im Dezember kalt, was mache ich dann? Reinholen wäre wahrscheinlich falsch.
Nein, nicht. Bitte nicht in die Stube holen. Geschützter Standort, entweder Balkonecke oder in der Garage. Styropor unter und dann eben eine Folie drumherum. Es geht darum, dass der Wurzelbereich geschützt wird. Oben ist er frosthart.
Gut, also oben kann nichts passieren. Unten ist das, was geschützt werden muss. Jetzt, weil wir gerade oder ich gerade von unten spreche, wenn jetzt mal einer ausgepflanzt ist, also jetzt nicht die auf dem Balkon, sondern die im Garten, da müsste ich oder könnte ich vorher noch einen kleinen Schutz anbringen. Denn nicht nur wir erfreuen uns an diesen Gehölzen, sondern auch die Wühlmäuse. Die
Wühlmäuse, ja.
Schnappen gerne mal zu.
Ja, es nimmt immer mehr zu und gerade auf den schwach wachsenden Unterlagen, die lieben die Wühlmäuse. Ja. Und dann zieht man nach einem Jahr den Baum wie angespitzt wie ein Bleistift aus der Erde.
Und ich habe ja schon drauf geklopft, das ist hier so in Folie eingepackt. Etwas, was gegen Wühlmäuse helfen soll oder wahrscheinlich auch hilft. Und zwar heißt das der Wühlmauskorb. Da ist auch ein schönes kleines Bildchen drauf. Ein Obstbaum und unten dann der Wurzelballen eingehüllt in so einen Drahtkorb und die arme Wühlmaus steht davor und weiß nicht, wie komme ich da ran. Aber genau. Das ist auch Sinn der Sache. Susanne, darf ich das mal aufmachen? Und dann können wir ja mal so einen Wühlmauskorb ausbreiten und dann vielleicht auch mal eine Pflanze damit. Ja, danke. Das ist alles so. Jetzt haben wir es. So, das ist so, ja, Draht oder so. Also ganz feinmaschig.
Ganz damit feinmaschig.
Maus da nicht durchkommen. Und wir biegen das jetzt mal auseinander. Ist jetzt ungefähr so groß wie DIN A3. So, ne? Jetzt wird es DIN A2 langsam oder sowas.
Ja.
Und das ist aber hier ganz schön stabil.
Das ja, das ist wirklich ein fester. Der ist auch unverzinkt. Also er schützt den Baum, bis er vernünftige Wurzeln gebildet hat. Und dann vergeht er auch. Es gibt oft die Angst, dass die Wurzeln ganz einschneidet. Aber das macht er nicht.
So, jetzt haben wir den so schön ausgebreitet.
Dann kann man den oben aufmachen.
Ja, sieht jetzt aus wie so eine Einkaufstüte, die durchlöchert ist, überall praktisch. Ne? Also nur so ein Draht und unten ist er geschlossen, oben ist er offen. Und jetzt haben wir so einen schönen Korb.
Dann haben wir eben unser Loch wieder doppelt so breit, doppelt so tief wie der Wurzelbein ausgehoben. Dann wird der Korb da reingesetzt.
Ja, nehmen wir noch mal hier Flamenco.
Dann kommt der Baum da hinterher.
Flamenco, komm, du kommst jetzt hier mal in den Wühlmauskorb, damit es dir gut geht später und die Mäuse nicht nagen an deinen schönen Wurzelchen. So, jetzt ist der drin.
Und ganz wichtig ist, ihn oben rüber zu legen.
Über den Ballen.
Über den Ballen
haben wir jetzt diesen Korb geschlungen. Und der ist
damit die Wühlmäuse nicht oben reinklettern können und dann Party feiern.
Jo.
Also nicht irgendwie verzwirbeln um den Stamm, das hatten wir auch schon, das schneidet ein. Einfach nur dicht übereinander legen.
Und dann hat die Wühlmaus keine Chance.
Dann hat die Wühlmaus keine Chance daran zu kommen.
Wir schaden ihr nicht, die muss sich halt was anderes suchen.
Genau.
Aber dem Bäumchen geht's gut. Das sind die Schädlinge, die von unten kommen können. Dann gibt es ja noch andere, also zum Beispiel den Frostspanner.
Ja.
Der Frostspanner kommt wann? Wenn es frostig ist. Ne?
Ja, das genau. Also ja es so ist jetzt so im Ende September, Anfang Oktober ist die Zeit, die Leimringe anzubringen.
Genau, und da haben wir auch so einen Leimring hier. So, der ist so eingepackt und der ist, ja, wie breit wollen wir mal sagen, so, ja, so knapp 8 cm sowas. Ja. Nicht? Und das Wichtige ist, dass dieser Leimring dann richtig fest um den Stamm geklebt wird. Der muss richtig fest anliegen.
Richtig fest anliegen, genau.
In welcher Höhe ist eigentlich egal, so unten
ja,
rum, ne?
Ja, eher im unteren Bereich.
So, und jetzt hängt er ja richtig fest dran. Und beim Frostspanner ist es nämlich so, da gibt es den weiblichen und den männlichen Frostspanner.
Ja.
Und die Natur hat es so eingerichtet, dass der männliche Frostspanner fliegen kann. Der wartet nämlich oben im Bäumchen auf das Weibchen und das Weibchen kann nicht fliegen. Das muss dann mühsam hier den Stamm emporklettern. Und wenn der Leimring da richtig befestigt ist, was passiert dann?
Ja, dann bleibt sie da drin hängen und es kommt zu keiner Befruchtung und zu keiner Vermehrung.
Genau, und meine Obstfrüchte bleiben gesund und wachsen richtig gut.
Aber ein Tipp, wenn man das machen möchte, immer auch mit den Nachbarn absprechen, dass sich eben alle auf dieses Prozedere einigen und das auch alle mitziehen.
Damit eben alle Frostspanner möglichst da nicht weit nach oben kommen, jedenfalls die weiblichen nicht. Die Männchen warten oben und winken, aber irgendwann wird es ihnen wahrscheinlich dann auch zu bunt. Und
das ist aber bei allen biologischen Pflanzenschutzmaßnahmen, die man machen kann, immer sehen, dass man mit den Nachbarn oder wer auch immer noch sowas da an Obst stehen hat, dass man sich mit denen abspricht.
Denn die wollen ja auch schönes Obst später ernten. Genau. Dann sagen die vielleicht, Mensch, gute Idee, da ziehen wir mit und legen auch einen Leimbrink an oder vielleicht mehrere, wenn ich mehrere Bäume habe. So, Susanne, jetzt haben wir auch die Spindel- oder Buschbäume behandelt. Gibt es denn jetzt in Sachen Obst, Gehölze, Obststräucher noch irgendwas, was du mitteilen möchtest, was noch ganz wichtig sein könnte, woran ich jetzt nicht gedacht habe zu fragen?
Wir haben jetzt immer sehr viel über Containerware gesprochen. Wenn man jetzt an die Herbstpflanzung denkt, hat man auch die Möglichkeit, wurzelnackte Obstbäume zu pflanzen.
Wurzelnackt heißt, die haben dann keine Erde.
Die haben keine Erde im Wurzelbereich und die Bäume sind auch entlaubt.
Also das sieht aus wie ein Strunk.
Das sieht aus wie ein Strunk und da schrecken viele vor zurück. Aber eigentlich ist das die Art, wie man dann die Obstbäume pflanzt. Man wässert sie. Ganz normal setzt sie dann ein und es ist eben eine günstigere Alternative, weil die Topfware auch immer teurer ist.
Ja, gut. Was mir noch einfällt, müssen wir irgendwas noch schneiden beim Pflanzen oder nichts, alles so lassen, wie es ist?
Bei den Obstbäumen, die Obstbäume sind geschnitten, Apfelbäume, Birnenbäume und so, da muss man nicht dran schneiden, am Beerenobst auch nicht. Also eigentlich, wenn man Containerware kauft, ist das so weit, dass es jetzt erstmal eine Kulturzeit aushält.
Gut, und dann die anderen Schnittmaßnahmen, das kriege ich dann vielleicht auch nochmal mitgeteilt oder gucke im Internet. Und ganz so kompliziert, ich glaube, das haben wir jetzt schon mal den Hörerinnen und Hörern mitteilen können, ist es ja auch nicht.
Nein.
Und am einfachsten ist es bei den Herbsthimbeeren.
Die werden einfach nur bodennah abgeschnitten.
Bodennah, das ist also, da ist dann erstmal nichts mehr, einmal mit der Schere rüber und einfacher geht es gar nicht. Ja, also dann, Susanne, sage ich schon mal herzlichen Dank. Hier in der Baumschule Kebel in Eldachs und bei Springe war es sehr schön. Wir haben jetzt einiges gehört, denke ich, und Interessantes auch gehört über Obstgehölze und hier über diese Spindel- oder Buschbäumchen. Und wirklich Appell an alle Damen und Herren, die noch sowas noch nicht im Garten haben und noch einen freien Platz vorzugsweise im sonnigen Bereich. Ach, legt einfach los, der Herbst ist eine super Zeit. Warum sollte man es unbedingt machen, Susanne? Obst in den Garten setzen.
Ja, weil es einfach toll ist, eigenes Obst zu ernten.
Und es schmeckt einfach am allerbesten.
Genau.
Gut, dann sage ich erstmal vielen Dank an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, die jetzt gut informiert losziehen können, um sich Pflanzen für den eigenen Obstanbau zuzulegen. Und an dieser Stelle wie immer gerne auch der Hinweis auf die anderen Folgen, die es schon zu hören gibt. Da geht es einmal um die Rosen, um Hortensien, um den Präriegarten, ist ja auch ganz wichtig. Der Präriegarten hat vorzugsweise Pflanzen, die gut mit Trockenheit und Hitze zurande kommen. Es geht darum, warum Kleingärten im Moment so sehr gefragt sind oder auch um ganz verschiedene Garten. Stile, also da auch gerne mal reinhören. Ja, ich sage ganz herzlichen Dank, Susanne, dass ich hier sein durfte und auch wieder viel gelernt habe hier bei dir und werde auch nachher nochmal überlegen und vielleicht im Herbst was pflanzen, oder?
Gerne, eine gute Idee.
Gut, dann herzlichen Dank fürs Zuhören und an dieser Stelle sagt Ralf Walter wie immer viel Glück im Garten, macht es euch schön und eine gute Zeit.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR1 Niedersachsen.